Ich möchte mit euch heute wieder in die Schrift hineingehen und zur Einleitung natürlich wieder die Jahreslosung. Ich möchte sie uns einprägen, weil sie so massiv ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich meine das für uns beispielsweise, wenn wir die Demonstration in der Sonnenallee in den Medien sehen. Wenn wir Position beziehen wollen, sollen, müssen, lasst es uns durch den Blickwinkel der Barmherzigkeit sehen. Ich gehe mit euch heute eine kleine Strecke weiter. Wie der Geisterunterscheidung. Das ist immer noch so für mich das Thema, dass wir nicht nur das Oberflächliche sehen, sondern hinter den Vorhang sehen. Und ich möchte mit euch mit Paulus weitergehen in die Apostelgeschichte 17. Wir haben das noch in Erinnerung, wie er in Philippi inhaftiert war, wie er anfing, um Mitternacht Gott zu loben und zu preisen, wie das Erdbeben kam, Gott persönlich eingeschritten ist, wie ein Kerkermeister mit seiner ganzen Familie sich nicht umgebracht hat, sondern zum Leben hindurchgekommen ist durch ein Wunder Gottes. Von Philippi, nachdem der Aufruhr dort weiterging, ging es nach Thessalonik. Auch hier wieder gute Nachricht verkündigt und zack, passiert wieder das Gleiche. Wann immer das Licht in die Finsternis kommt, dann gibt es in der Regel Aufruhr, weil die Gewissen der Menschen berührt werden und sie müssen Thessalonik verlassen, gehen nach Beröa, da waren die Leute frommer, wie die Bibel sagt, aber auch nach kurzer Zeit gab's Stress dort. Und ich möchte mit euch jetzt nach Athen gehen. Athen in eine Talkrunde, in die Paulus hineingeladen wurde, ist ja heute richtig modern, eine Talkrunde zu haben. Und ich gehe aber erstmal mit euch den gesamten Text durch, damit ihr prüfen könnt, ob ich jetzt irgendwie was hineinlege, was gar nicht da reingehört, sondern dass es Original O-Tun Bibel ist, den ich weitergeben möchte. Hier lese ich mit uns Apostelgeschichte 17 ab Vers 16. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, seine Freunde und Kumpels und Weggefährten, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern auf dem Markt an jedem Tag, mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikuräischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigt. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sagten, können wir nun erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu als Tagesschau und Talkshow, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen, gemacht, dass sie auf den ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten, fühlen und finden möchten, ob er gleich er nicht fern von jedem von uns ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht.
Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Steine, seinem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Ungewissheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von den Toten Auferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Wow, eine heiße Geschichte in der Talkshow, die wir hier erleben. Paulus nimmt in dieser Talkrunde die Leute in fünf Kraftfelder mit hinein. Werner Heisenberg, einer der großen Philosophen aus unserem Volk heraus, hat in seiner Lebensbeschreibung am Ende des dicken Buches geschrieben, vom Teil und das Ganze, hat er beschrieben, es kommt darauf an, in welchem Kraftfeld der Kompass unseres Lebens steht, weil der bestimmt, wie du lebst. Aber ich will euch mit in die Talkrunde auf den Auerpark nehmen. Jetzt stellen wir uns vor, hier haben wir einen jüdischen Vertreter, dann einen, der mehr so in die Esoterik reinkommt, einen, der aus dem epikureischen Lager kommt, ein Stoiker. Die sitzen jetzt hier alle und mittendrin Paulus auf dem Areopag. Das wäre was, Anne Will pur in Griechenland. Und wir schauen uns als erstes an, da kommt der Jude, der darf sein Statement geben. Er sagt, ich will euch sagen, es gibt nur einen Gott. Der Mensch lebt aus der Erfüllung des Gesetzes. Diesem Gott müssen wir in allem gehorchen, kommt zu uns. Wir geben euch 635 Lebensregeln und ihr werdet wissen, wie ihr Gott wohlgefällig lebt. Und wenn ihr das macht, lasst euch am besten, ihr Männer, noch beschneiden. Und dann bringen wir regelmäßig Opfer und Gott wird uns segnen. Das hört sich die anderen an. Jetzt kommt einer, der so mehr, heute würde man sagen, im esoterischen Bereich unterwegs ist. Die alle möglichen Götter anbieten, beten. Der sagt also, wir müssen die Sterne mehr befragen. Der würde vielleicht direkt den Juden angucken und sagen, unter welchem Sternzeichen bist du denn geboren? Bist du Widder? Bist du Stierbock? Was bist du für einer? Oh, das passt gar nicht, wenn du heiraten willst. Was da alles zu hören wäre. Oder vielleicht würde er sagen, ja, ich habe meinen speziellen Wahrsagegeist. Ich habe schon immer mit Gläserrücken und Tischrücken angefangen und das funktioniert besser. Meine Ur-Ur-Ur-Oma sagt mir, was mein Weg bedeutet. Oder noch besser, ich für die gestressten Manager, die jetzt hier zuhören, ich lade ein zur allgemeinen Meditation. Dass du in dein Inneres hineinguckst. Da könnte ich was empfehlen, was aus dem fernen Osten kommt. Sehr, sehr heilsam für eine aufgescheuchte Seele. Aber dann käme der Epikureer dran. Die müssen ja alle ihr Statement machen. Er gehört zu der Gruppe der Menschen, die mit dem Verstand alles erklären wollen. Die haben aufgegeben, nach Wahrheit zu suchen. Für die Frommen unter uns, Pilatus war so ein typischer Vertreter, als er mit Jesus im Dialog war, der sagt, was ist Wahrheit? Und die sagen, richtige Wahrheit findet man überhaupt nicht, also lassen wir das Ganze doch mal. Genießt das Leben, Hauptsache das Leben macht Spaß. Merkt ihr, wie viel Epikureer wir in Berlin finden könnten, die dieser Philosophie nachgehen und die sagen, also der Genuss sollte allerdings so sein, dass du keine hohen Kosten bezahlen würdest. Die würden wahrscheinlich sagen, wenn du schon rauchst, dann bitte mit Filter. Bedenke also ein bisschen die Folgen, was passieren könnte. Sei vorsichtig. Aber ansonsten ist es wichtig, dass du ein sehr ausgeglichenes Seelenleben hast. Das könnte den einen oder anderen Gottesdienst auch zu finden sein, indem wir sagen, hoffentlich geht jeder raus und schwebt nachher und sagt, wow. Und am Montag hat er schon alles wieder vergessen. Also das wären die christlichen Epikureer, ja, und die sahen, ach, in der Regel sind die Götter weit weg, die lassen wir in Frieden und die sollen uns gefälligst auch in Frieden lassen. Für die, die ein bisschen weiter noch denken wollen, Demokrit, der Mensch, der die Atomlehre so entdeckt hat, und alle Materialisten, die sind in dieses Philosophiebild zu betten. Der hat sein Statement gelassen und jetzt kommt der Stoiker. Das war eine besondere Sache, die wird man mit allem Respekt heute wahrscheinlich verstärkt in der Grünen Partei finden. Ich erkläre das euch und das ist letzten Endes ein kleines Kompliment, keine Wahlveranstaltung, damit wir uns richtig verstehen. Ja, was ich jetzt sage, das stimmt also für die Grünen nicht. Damals glaubten die an Zeus. Aber sie sagten, wenn wir schon einen Gottglauben haben, dann müssen wir für die allgemeine Menschlichkeit eintreten. Die waren gegen Sklaverei, gegen Folter. Sie haben sich eingesetzt und verlangten dabei eine hohe Disziplin. Auf die konnte man sich blind verlassen. Die waren für die Natur, für die Erhaltung der Schöpfung. Sie waren unterwegs, sie waren die Vorbilder in Richtung Ethik und Humanismus. Sie fanden Gott in der Natur oder in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie hatten kein Problem, wenn man in den Gottesdienst ging, aber wenn man keine Lust hatte, dann schaltet man eben ins andere Programm. Man ging hin zum Gottesdienst oder man ließ es. Wichtig war aber, dass die Ethik stimmte. Wenn man in unsere Geschichte hineinguckt, ist Goethe, Schiller, Einstein, Max Planck typische Vertreter dieser stoischen Lehre. Und dann als nächstes kommt Paulus hin, der sieht sich die Pappenheimer alle an, die vorher da war, und dann haut er diese Botschaft raus, die sagt, hey, Respekt, wie ihr alle unterwegs seid, es ist absolut cool, ihr seid ja hier in Athen ganz besonders gut drauf. Aber ich sage euch jetzt was, es gibt einen Gott, der größer ist über alles, was ihr denkt. Er hat den Tempel nicht gemacht, den habt ihr gemacht. Er braucht keinen, weil er so groß ist. Er hat die Erde gemacht. Alles ist durch ihn. Und vielleicht hat er gesagt, schaut euch doch mal an, ihr seid alle Geschöpfe Gottes. Und er sagt, sogar eure Dichter sagen das, ja. Und dann sagt er, wisst ihr, dieser Gott ist ganz nah bei uns. Ganz dicht. Und ihr könnt ihn versuchen zu ertasten. Er ist ganz nah bei euch, ob ihr das empfindet oder nicht, er ist ganz da. Bis dahin hat er allen große Ehre entgegengebracht. Und dann kommt er auf einen Punkt, der ist elementar wichtig. Und den möchte ich uns eigentlich nahelegen. Spätestens dann wird es interessant, wenn er sagt, aber so könnt ihr nicht weiterleben. In dem Moment, glaube ich, kam der Heilige Geist auf diese Versammlung. Er sagt, jetzt schauen wir mal in euer Innerstes rein. Jeder, der hier sitzt, jeder, der sich so für fromm und für gut hält, ob er Stoiker ist, ob er gegen Sklaverei ist, ob er ganz viel Gutes getan hat, ob er 635 Gebote eingehalten hat oder nicht. Wenn er vor Gott steht, dem Schöpfer, dann wird Gott fragen, was machst du mit deinem Leben? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Und dann stellen wir fest, im Antlitz seiner Größe und seiner Güte haben wir nichts zu bringen. Und spätestens dann wird es sehr, sehr interessant. Dann wühlt es innerlich in einem auf. Ich weiß genau, eigentlich vor Gott gesehen bin ich nicht richtig dran. Vor Gott gesehen bin ich am Ende. Ich kann eigentlich nichts bringen, auch wenn ich christlich getauft bin, auch wenn ich konfirmiert bin, wenn ich kommuniert bin oder wie auch immer, ob ich Gottesdienste besucht habe, regelmäßig oder nicht. Wenn ich vor Gott stehe, ist die Frage, die er mir stellt, Paul, bist du bereit, dein ganzes Leben unter meinen Schutz, in meine Richtung zu stellen, mit mir unterwegs zu sein? Er fragt also nicht, wie lange du gebetet hast, wie viel Bibel du, Verse du auswendig kannst, was auch immer. Und dann wird's wirklich interessant in der Talkrunde, weil dann muss man eine Entscheidung treffen. Und hier bin ich mit uns sehr unterwegs. Hier habe ich mal nochmal die ganzen Leutchen in der Talkrunde, die wollte ich eigentlich langsam durchklicken. Weil jetzt sagt Paulus, wo zeigt der Kompass deines Lebens hin? Und es fragt sich, wie ist unsere Reaktion hier? Ihr Lieben, jetzt fange ich an, aus meinem Herzen zu reden. Ich schaue in mein Herz rein. Und ich stelle fest, ich bin immer mal wieder in frommen Gottesdiensten gewesen. Am Freitag hatten wir hier in der katholischen Kirche in Reinickendorf Ost ökumenischen Gottesdienst, analog zum Kirchentag, wo jeder ganz vorsichtig der Vertreter der unterschiedlichen Kirchen unterwegs war, um ja nicht die katholische, die evangelische oder die Freikirchen irgendwie negativ zu belegen, sondern man hat Einheit eingeübt. Und ich sitze da. Und das Erste, was bei mir passiert und sagt, irgendwie passt das nicht, das ist nicht unser Stil. Außerdem ist die Orgel viel zu laut gewesen. Und das Wort, was der Pfarrer da gesagt hat, naja. Ich fange sofort an einzusortieren in reine Äußerlichkeiten. Da bin ich wie Aaron sagte, ich schaue die Presse an und sag, was im Nahen Osten ist. Ich schaue die Äußerlichkeiten an und habe sofort meine Meinung. Und dann merke ich eigentlich innerlich, wäre ich wirklich bereit, jedem, egal wie unterschiedlich er unterwegs ist, von Herzen zu dienen? Ich habe mich gefragt, Gott, wie stellst du dir Gottesdienst in Einheit vor? Und da können wir durch die Bibel blättern, wir finden da gar nicht viele Beispiele. Wir finden da nicht, ob die katholische Kirche dort beschrieben wird, die evangelische oder eine wilde charismatische Kirche. Wir finden kein Muster. Wir können noch so viel suchen. Wir finden auch nicht, ob Hauskirchen gut sind oder Kirchen erst ab 50 Gottesdienstbesucher Kirche genannt werden können. Wir finden da gar nichts drüber. Jesus sagt simpel und einfach, Paul, du bist das Salz der Erde und du bist Licht der Welt. Leb diesen Gottesdienst. Und dann schaue ich in mein Innerstes rein und sage, jetzt müsste ich eigentlich umkehren und sagen, ich bin ein Richter der Äußerlichkeiten. Und ich schaue nicht mehr nach innen. Oder ich schaue dann in unsere Gemeinde hinein. Ich glaube, manchmal sind wir ganz, ganz weit weg vom Herzschlag Gottes. Wir sind alle so ein bisschen stoisch gebürstet. Wir wollen nachher gesegnet möglichst alle aus dem Gottesdienst rausgehen. So jeder mit Schwebekörperchen und sagen, wow, die Predigt war gut, der Lobpreis passte. Heute stimmt die ja mal alles. Und sie haben auch mein Lieblingslied gesungen. Wir gucken vielleicht auf die Uhr, wann hört er auf, wann fängt er an. Aber Ziel ist eigentlich für einen Pastor hier vorne, möglichst alle zufriedenzustellen. Aber wenn der Geist Gottes kommt und wir sind vor Pfingsten und die Frage ist, wollen wir überhaupt, dann ist Änderung gefragt. Weil dann zeigt er dir dein Herz und dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Mit Rechtfertigung, ich konnte ja gar nicht anders, da die Gesellschaft war schuld. Dann wird's auf einmal unbequem. Und Evangelium, das lesen wir in diesen Versen auch, ist immer unbequem. Es war immer unbequem. Ich sage euch das, wenn ich das Evangelium wirklich ernst nehme, dann ist die Ehe eine heilige Sache. Dann ist es mit der Sexualität eine heilige Sache. Dann kann ich über Homosexualität denken, wie ich will. Ich sollte mir die Bibel anschauen. Zu allen Zeiten, wenn der Geist Gottes kam, dann wurde es unbequem. Und ich sage euch, für mich wird es hier unbequem, wenn die Gegenwart Gottes in den letzten Gottesdiensten gekommen ist und ich wusste, ich müsste mich eigentlich nach vorne begeben, mich hinknien und sagen, hey, ich bin sündig, ich weiß, ich kann so vor Gott nicht stehen. Wir hatten so viele Gelegenheiten in den letzten Sonntagen hier und wir sind rausgegangen, fanden das gut. Für mich das klassische Beispiel, ich habe manche Sprüche von Bruder Broschmann noch in Erinnerung. Den Schorsch im Erdbeerfeld, ja. So, das ist für mich noch irgendwo drin. Aber ich habe ganz vergessen, wie die Gegenwart Gottes kam und ich nicht bereit war, meine Knie vor Gott zu beugen im Inneren. Ich war drauf gebürstet, möglichst stoisch mit viel Segen rauszugehen. Und vielleicht noch zu meinen, ich halte ja schon ganz viele Gebote. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dass du Leben hast. Und das heißt, Licht und Salz zu sein. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und ich glaube, wenn der Geist Gottes wirklich Pfingsten fällt, ihr Lieben, dann muss vielleicht ein Paul oder immer wer eingeteilt ist zum Predigen schweigen, weil wir auf einmal wissen, so können wir nicht weitermachen. Paulus hält den Leuten hier einen Spiegel vor. Und dann kommt die Gegenwart Gottes. Und es gibt drei Reaktionen, die beschrieben werden. Die erste ist, einige fangen an zu spotten. Also, oh, Jungfrauengeburt und Auferstehung. Kannst du alles vergessen? Der ist durchgeknallt. Wir brauchen nicht noch eine neue Religion. Stehen auf und gehen. Und immer wenn gespottet wird, ihr Lieben, auch wenn wir spotten über das eine oder andere, dann ist es meistens, wir sind getroffen und wir reagieren in komischer Art und Weise. Das ist meistens eine große Verunsicherung, wenn wir spotten oder vielleicht sogar verurteilen. Das Zweite ist, und das ist das Gefährliche, und ich glaube, das ist wie eine geistliche Decke, die über den Gemeinden in Deutschland liegt oder in der westlichen Welt. Wir gehen und sagen, wir machen so weiter wie bisher. Wolfgang Müller, einer meiner Pastoren aus der Vergangenheit, der hat immer gesagt, das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Das mache ich morgen. Morgen fange ich an, den Alkohol beiseite zu lassen. Morgen fange ich an, dieses oder jenes zu tun. Morgen mache ich das. Morgen will ich vielleicht mehr hören. Die Bibel sagt was anderes. Heute, wenn du seine Stimme hörst. Du gehst vielleicht nachher raus, denkst über manche Sachen nach. Der Geist Gottes hat, was ich sehr hoffe und erwarte, dein Innerstes berührt und du sagst, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist sicher nicht verkehrt und du hast sicher ein steiles Argument, aber es wird dein Leben nicht verändern, wenn du nicht aufstehst und sagst, ich mache eine To-Do-Liste. Und hier lesen wir, zu Dionys, dem Tyrannen, ja, nee, das, aber der Dionys, der ist ja hier beschrieben, nicht? Der ist konsequent. Der sagt, hier stimmt's, Gott hat Recht. Ob ich das von meiner Philosophie her verstehe, ja oder nein, ich muss mich verändern. Nicht die Gesellschaft. Jede Ideologie sagt, wenn die Gesellschaft sich verändert, dann verändert sich der Mensch. Jesus sagt, der Mensch muss sich verändern. Die Frage ist, bin ich dazu bereit? Ich kann sagen, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn er über dem Chaos brütet, dann wird er nicht eine Streicheleinheit hervorbringen, sondern dann will er Veränderung hervorbringen. Und die bringt er nicht hervor, indem er draufhaut, sondern als erstes sagt, ich hab dich lieb, deswegen wirst du doch nicht so weitermachen. Er führt dich vielleicht in diese 10 Gebote hinein, die wir so gelernt haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nein, es steht geschrieben eigentlich, deswegen wirst du doch keine Götter neben mir haben, weil ich dich herausgeführt habe. Jesus ist gekommen, um dich herauszuführen. Das war die Botschaft, die Paulus hier in der Talkrunde am Areopag in Athen hinterlassen hat. Er hat sich die anderen alle angesehen. Er wusste, sie geben sich in vielen Punkten eine mächtige Mühe, aber Mühe allein reicht nicht. Gott ist gekommen, um dir zu begegnen. Aber es geht nur, indem du ihm die Hände entgegenstreckst und sagst, nichts habe ich zu bringen, Herr. Meine ganzen guten Taten lege ich beiseite. Mein ganzes frommes Getue lege ich beiseite. Mach aus mir was, was du Salz und Licht in dieser Welt nennst. Das wäre Gemeindebau pur. Birol, wir haben uns jetzt neulich unterhalten, was ist das Leitbild der Gemeinde? Nicht? Ich habe dann versucht, die Vergangenheit zu zitieren, was wir mal erarbeitet haben. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch nach unserem Gespräch, habe ich immer gesagt, Gemeinde Jesu Christi, die die Dinge in dieser Welt verändern, heißt, wenn Gläubige aufstehen, zu Jesus kommen, sich verwandeln lassen und dann Salz und Licht in dieser Welt sind. Das ist Gemeindemodell Nummer 7, nee, Gemeindemodell aus der Bergpredigt, was Gott uns mitgegeben hat. Hier möchte ich uns zu einladen und vielleicht bitten, wenn du sagst, okay, ich muss mich hier verändern. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte wieder salzig werden. Ich möchte wieder Licht sein. Ich möchte in meinem Alltag die Güte Gottes reflektieren können. Dann bete mit mir. Ich bin der Erste, der vor Gott die Knie beugen muss und sagen, ich bin so fromm gebürstet. Ich könnte einer von den Leuten in der Talkrunde sein. Aber ich möchte wie Dionys sein, wie Damaris sein, die beschrieben werden in diesem Text. Sie sagen, ja, ich kehre um. Ich kehre um von meinen Denkstrukturen und gehe auf ihn zu. Es ist die eine Sache, für den Nahen Osten zu beten, dass sich dort was bewegt. Aber ich glaube, es fängt mit uns hier an. Was könnte passieren? Wir kleinen Lichter, let your light shine. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich bin so auf das Wohlfühl-Christentum gebürstet. Aber ich möchte bitten, dass dein Heiliger Geist kommt, über meinem Chaos brütet und dann neues Leben hervorbringt. Ich gebe zu, dass ich so viel auf die lange Bank schiebe, dass ich immer darauf warte, was du tust. Herr Jesus, ich lege meine grausigen Gedanken vor dir nieder, meinen Richtgeist, meine Beurteilungsgabe, die ich so hoch halte. Mein analytisches Denken über die anderen. Bete für mich ganz egoistisch und ich bete für die Gemeinde, dass du mit deinem Geist ganz neu auf uns kommst. Wo immer wir dir widerstrebt haben, wo wir immer mehr nach Gaben gesucht haben wie nach Umkehr. Herr, bitte komm du. Komm du mit deiner Kraft, dass nicht Worte überzeugen, sondern deine Gegenwart. Herr Jesus, ich lege meine philosophischen Denkstrukturen bei dir nieder. Meinen Umgang mit Sternzeichen, mit magischen Gebeten. Meine Gesetzestreue lege ich dir nieder. Meine naturwissenschaftliche Philosophie. Ich möchte dich haben, Herr. Komm, Geist Gottes, nicht nur, wenn wir Pfingsten feiern, sondern komm du auf uns in dieser Zeit. Wir brauchen dich und wir laden dich ein. Und wir sind bereit, dass du uns hilfst, die Veränderung zu wirken. Jesus, ich bete in deinem Namen. Ich erinnere dich an deine Verheißung, dass du gesagt hast, du willst es gießen, du willst es ausgießen, diesen Heiligen Geist. Wir haben es notwendig, Herr. Ich bete darum. Amen. Es gibt dieses alte Kirchenlied, O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Ich möchte diesen Text in uns hineinlegen, dass wir den vielleicht öfters beten. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei mir ein. Wie gesagt, das kann unangenehm werden, weil er ist der Heilige Geist. Aber es gibt immer zwei Dinge, das eine, was er tut und das andere, was ich tun muss. Was ich tun kann und muss, ist sagen, hier bin ich, komm auf mich und verändere mich, dass Gemeinde Jesu Christi sichtbar wird. In deinem Zuhause, in deiner Umgebung, in unserem Volk. Amen.